Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Ich bin heute zu Gast bei Irme Schaber in Schorndorf. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Fotohistorikerin, Ausstellungsmacherin und Buchautorin. Wir werden heute über ein Thema sprechen, das sie schon sehr, sehr lange begleitet, die Fotografin und Kriegsreporterin Gerda Taro. Irme, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch, dass es heute zu dem Gespräch kommt. Hallo Uli.
Hi. Gerda Taro hatte nur ein sehr kurzes Leben. Sie war die erste Kriegsfotografin der Mediengeschichte und wurde während ihrer Arbeit als Fotografin im Spanischen Bürgerkrieg am 26. Juli 1937 in der Nähe von Madrid von einem Panzer überrollt. Sie wurde nur 27 Jahre alt und es gibt nicht so sehr viele Bilder von ihr. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Gerda Taro fast vollständig in Vergessenheit geraten. Irme, wie hast du Gerda Taro für dich und deine Forschung entdeckt?
Ja, da glaube ich, dass das eigentlich ein paar Zufälle waren, die dazu geführt haben, dass ich mich für sie interessierte. Und ich kann mal vorab gleich sagen, dass ich am Anfang überhaupt nicht vorhatte, unbedingt zu forschen oder da jetzt irgendwie was Größeres zu machen, sondern am Anfang dachte ich vielleicht, ja, interessant, ein bisschen ein Stück Frauengeschichte, verdeckte, vergessene. Und dachte, vielleicht ein kleiner Artikel, so in so eine Richtung waren die Vorstellungen. Überhaupt zum ersten Mal von ihr gehört habe ich in Marburg an der Uni in einer Vorlesung über Politik und Ästhetik im Spanischen Bürgerkrieg. Und da wurde unter anderem natürlich Robert Capa behandelt und seine berühmten Fotografien. Aber da ist eben auch ein Hinweis gewesen auf die Zeitschrift Life, wurde an die Wand geworfen und der Hinweis darauf, dass eben seine Partnerin Gerda Taro im Spanischen Bürgerkrieg ums Leben gekommen ist. Auf jeden Fall ist mir das sehr hängen geblieben, weil ich damals dachte, ah, wieder diese typische Sache, es versteckt sich eine Frau, du hast nie was davon gehört bei, in diesem Umfeld sonst zu Capa. Und ich bin dann einige Zeit später nach Stuttgart zurückgezogen. Ich komme von hier, wie man wahrscheinlich gut hört. Ne?
Du hast in Marburg, was hast du
studiert? Ich war in Marburg, ich habe gearbeitet im Buchladen Roter Stern. Und im Buchladen Roter Stern, ich habe da Buchhändler ausgebildet, Buchhändlerinnen und Buchhändler. Und da gab es eine Abmachung, dass man eben Veranstaltungen, also man hat sich irgendwo einschreiben können und hat Veranstaltungen mitgehört. Und Spanischer Bürgerkrieg war für mich und auch für viele von meinen Kollegen, das waren hauptsächlich Germanisten und Historiker, der Rote Stern bestand aus lauter studierten Leuten. Deswegen war sozusagen die Uni war das zweite Wohnzimmer, wo man unterwegs war und diskutiert hat. Und der Spanische Bürgerkrieg war sehr ein großes Thema. Wir haben Beethoven gelesen und so weiter. Also es war bei den Germanisten Thema.
Hemingway auch?
Hemingway auch, aber Hemingway stand damals nicht so hoch im Kurs. Man hat sozusagen, war auch wieder dran, eigentlich Leute zu entdecken. Und Beethoven hat natürlich auch wieder so eine Exilgeschichte. Ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, warum ich nachher insgesamt in diesem Exilbereich eben forschungsmäßig sehr viel unterwegs gewesen bin. Da sind auch da so erste Impulse dazu gekommen. Aber nochmal zurück zu Taro, die ich also da in der Vorlesung zum allerersten Mal irgendwie wahrgenommen hatte. Und als ich dann nach Stuttgart zurückgezogen bin, hat eine Bekannte von mir, die Christiane Barkhausen, die hat ein Buch geschrieben über Tina Modotti und die hat bei ihrer Arbeit in Spanien, in Salamanca, im Militärhistorischen Institut eine Anmeldungskarte von Gerda Taro gefunden gehabt. Und da stand drauf Geburtsort Stuttgart. Und die sagte dann, hey, du kommst doch von da in der Gegend, kannst du da mal schauen, ein bisschen rauskriegen über die. Das war so dieser Anfang, dass ich da überhaupt ein bisschen schaute und habe am Anfang völlig völlig falsche Sachen gefunden und so weiter. Es wäre noch mal eine eigene Sendung, wie man dann sozusagen, welche Umwege man in der Forschung hat. Aber das waren so die Anfänge, etwas nach ihr zu schauen oder damals dann auch nach ihrer Familie zu schauen, was ist hier eigentlich in Stuttgart geschehen.
Ich muss dazu sagen, das war Anfang der 90er Jahre, Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Dein Buch ist dann 1994
erschienen. Ist das erschienen,
das
genau.
Erste Buch über Gerda Taro. Damals gab es ja noch kein Internet, das muss man sich mal vorstellen. Ich kenne es ja auch noch, weil ich meine Doktorarbeit damals in Paris gemacht habe. Ich habe immer noch in den Karteikarten geblättert, um Bücher zu bestellen. Wie bist du damals vorgegangen?
Ja, das war tatsächlich auch eine Arbeit, viel von Hand und so, ich kann mal sagen, ein Schneeballsystem, das ich hatte. Im Grunde genommen das, was man heute, wenn man bei Google was eingibt, das musste man sich erst mal erarbeiten, dass man ein Netzwerk hat an Leuten, die irgendwie in diesen Bereichen arbeiteten und bei denen man sagte, wenn sie also angefangen von den Bibliothekaren bis weiß Gott wohin, wenn ihnen irgendwas auffällt zu meinem Thema oder so. Und man hat dann wirklich so seine Gewährsleute in diesem ganzen Bereich. Ich muss sagen, ich fand es toller, als mit Internet zu arbeiten. Das hat vielleicht länger gedauert. Heute ploppt ja immer gleich alles auf und da kann ich sogar durch die Findbücher spazieren im jeweiligen Museum oder in der Bibliothek National. Aber ich bin sehr, sehr gern in die Bibliothek National vor Ort gegangen oder ich bin in Washington sehr, sehr gern in das große Museum gegangen, um dann irgendwelche Bänder abzuhören vom Spanischen Bürgerkrieg.
Library of Congress?
Library of Congress, genau. Also das sind einfach solche Dinge, die haben damals alle länger gedauert. Ich kann vielleicht, um mal so den zeitlichen Rahmen zu beschreiben, sagen, ich habe zum Beispiel das ist nicht mal ein Museum gewesen, es war eine Stiftung, die den Nachlass von Hemingway betreut. Ich habe da hingeschrieben und ich habe immer so gedacht, okay, 4 bis 6 Wochen, wenn ich bis dahin gar nichts höre, dann schreibe ich wieder. Und das war oft auch notwendig, also weil bei denen hat es genauso irgendwie gedauert oder so. Aber diese Beschleunigung oder diese Möglichkeiten, die wir durch E-Mail-Anfragen und so weiter haben, unvorstellbar damals. Und ich muss sagen, Uli, mir geht es heutzutage tatsächlich so, dass ich bin ja jetzt auch seit 20 Jahren gewohnt, dass ich mit dem Internet arbeiten kann und schätze das auch. Aber ich muss sagen, ich kann mir dadurch auch fast nicht mehr tatsächlich vorstellen, wie ich damals das alles zusammengetragen habe. Aber mein erstes Buch ist ja tatsächlich als eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben worden mit über 500 Fußnoten und allem drum und dran. Und alles ist belegt, alles ist überprüft und so weiter. Also da steckt eine Unmenge Arbeit drin, aber eben damals tatsächlich mit Reisen, mit persönlichen Begegnungen. Und das sind schon die Sachen, die ich auch nicht missen möchte.
Du hast vorhin schon Gewährsleute angesprochen. Damals haben ja noch einige Zeitzeuginnen gelebt in den 80er, frühen 90er Jahren. Hast du da noch mit jemand sprechen können? Also Hemingway ist ja schon lange tot gewesen. Der hat sich das Leben genommen in den 60er Jahren. Er war ja mit Kappa befreundet.
Ja.
Er hat auch Gerda Taro gekannt. Die haben in Madrid da immer zusammen abends in der Bar zusammengesessen, wie ich mal nachgelesen habe. Welche Zeitzeugen hat es denn damals noch gegeben?
Was ich ausfindig machen konnte, waren Zeitzeugen aus ihrem direkten Umfeld im Pariser Exil. Das heißt, das waren teilweise ihre Freunde, die ebenfalls wie Gerda Taro aus Leipzig emigriert waren. Ich muss vielleicht mal erklären, die Gerda Taro, habe ich ja dann rausgeregt, ist in Stuttgart geboren, aber die Familie ist 1929 nach Leipzig gezogen und dort hat sie im Grunde genommen auch ihre sehr rasante Politisierung durchlebt. Das war einfach die Zeit mit dem Erstarken der Nazis, mit dem anwachsenden Antisemitismus. Und da hat sie und ihre Brüder und ihr Freundeskreis haben darauf reagiert. Und sie ist von Leipzig nach Paris geflohen, 1933, nachdem sie schon einmal verhaftet worden war. Und einige ihrer Leipziger Freunde waren eben auch im Pariser Exil. Und von diesen habe ich zum Glück einige ausfindig machen können. Auch das war überhaupt nicht einfach. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich bei einem ganz wichtigen, für mich wichtigen Gewährsmann einfach zu spät kam. Er war 2 Monate vorher verstorben. Es hat einfach so lange gedauert, bis ich an eine reale Adresse gekommen bin von dem Georg Koritzkes. Den hätte ich sehr gerne selber interviewt.
Das war ihr damaliger Freund.
Ihr damaliger Freund.
Mit dem sie auch eventuell hätte nach Italien,
nach
Florenz gehen können. Da werden wir nachher noch ein bisschen was davon hören. Mich interessiert es noch, welche Archive, also du hast das Library of Congress, du hast die Bibliothek Nationale in Paris, es war ja noch der Altbau, nicht der neue Bau, also mit der schönen Kuppel und mit dem tollen Lesensaal.
Wo man dann hinsetzt und denkt, hier hat schon Walter Benjamin gearbeitet, das ist sehr schön. Ja.
Und welche Archive kamen noch in Frage? Gab es denn in Stuttgart im Stadtarchiv was oder in Leipzig im dortigen Stadtarchiv?
In Stuttgart war nichts. In Stuttgart waren die aber sehr, sehr hilfreich für mich. Also es gab dann die Sachen, dass ich ihre Zeugnisse zum Beispiel aus dem Hauptstaatsarchiv oder sowas kam von der Schule. Solche Dinge, dass man da ein bisschen das Umfeld hatte oder dass ich darüber dann auch schaute, welche Schulklasse kann ich da irgendwelche Schulkameradinnen oder Schulkameraden ausfindig machen. Leipzig hat es auch Material gegeben, eben weil das Leipziger Umfeld politisch aktiver war. Und in Leipzig gab es tatsächlich zu Gerda Taro selbst, weil in Leipzig zu 1970 etwa eine Straße nach ihr benannt worden war.
1970 schon?
1970. Das hing zusammen mit Georg Koritzkes Mutter, die eine noch jemand war, die Lenin persönlich gekannt hatte und die wirklich eine russisch-polnische Revolutionärin gewesen war und die eben die Gerda kennengelernt hatte und sich später nach ihrem Tod und nach der Gründung der DDR sehr eingesetzt hatte, dass sie quasi als Vorbild für die DDR-Jugend fungieren sollte. Das ist im Buch ein ganz eigenes Kapitel nochmal, weil das ist nochmal auch sozusagen
sogenannte Indienstnahme.
Eine Indienstnahme, die aber schon aus persönlicher Wertschätzung und so weiter erfolgte und die natürlich ein Stück weit eben diese ganze Rezeptionsgeschichte nochmal aufblättert, nämlich auch bezüglich frühere DDR, frühere BRD, also wie ist der Umgang mit spanischer Bürgerkrieg und Geschichtsschreibung gewesen. Das beinhaltet die Geschichte von Gerda Taro auch nochmal. Und wo waren wir jetzt? Wegen den Archiven. Genau. Also in den Archiven dort war ich auch deshalb fündig, weil eben Leute, die im Widerstand waren und die eben zu den Exilanten in Paris Kontakt hatten, mir da auch weitergeholfen haben, weitere Namen nannten und so weiter. Da hat sich dann schon so ein ganzer Kosmos aufgeblättert und da gab es eben in der, wirklich zu der Zeit, als ich angefangen habe, Ende der 80er Jahre, war viel, viel von dem Material, das man hatte zum Spanischen Bürgerkrieg, wurde bereitgestellt eigentlich über Literatur aus der DDR, weil es dort einfach entweder aufgelegt war und als Material zur Verfügung stand. Und hier gab es sehr wenig, vielleicht ein bisschen zu den Anarchisten noch und so weiter. Das kam eigentlich alles relativ spät. Und eine wichtige Grundlage ist tatsächlich die DDR-Sachen, die man dann sehr kritisch anschauen musste natürlich.
In dem Band Gerda Taro, Fotoreporterin im Spanischen Bürgerkrieg, erschien im Jonas Verlag Marburg 1994, schreibt sich der Vorname Gerda noch mit T. Heute wird er allgemein mit D geschrieben. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war so ein Fauxpas von mir, würde ich mal sagen. Und zwar deshalb, ich habe natürlich gesehen, dass Gerda Taro mit D geschrieben wird auf ihrem Grabstein, in den Berichten und so weiter. Aber sie selber hat sich ja mit T geschrieben, auch in ihrem, also sie heißt ja Gerda Pohorylle und sie hat ihren Vornamen mit ihrer Schreibweise für sich beibehalten. Also ihre Briefe sind mit Gerda unterschrieben und ich habe damals gedacht, das korrigieren wir doch. Und habe sozusagen die Vorstellung gehabt, ich habe jetzt diese Lebensgeschichte recherchiert und sowieso viele Dinge entmythologisiert und im Grunde genommen ganz viel Material aufbereitet, wo man dann sehen muss, wie ist das annähernd wirklich gewesen oder habe neue Zugänge geschafft und habe eben diese Sache eben auch als eine Korrektur angeboten. Das hat mich selber nachher sehr viele, ja, es war dann immer umständlich zu erklären, sozusagen eben ihre Schreibweise Gerda Pohorylle und als eben ihr Künstlername, sagen wir mal, verkürzt ist dann eben mit D geschrieben, weil sich das tatsächlich in der Berichterstattung, auch in der damaligen, überall war es mit D drin. Und das war so eine Hybris von mir, wo ich dachte, ich bringe das mal alles in Ordnung.
Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Heute spreche ich mit Irme Schaber. Sie ist Fotohistorikerin und hat sich in mehreren Buchveröffentlichungen intensiv mit der Kriegsfotografin Gerda Taro beschäftigt. Irme, Gerda Taro ist am 1. August 1910 in Stuttgart geboren. Ihre jüdischen Eltern waren aus Ostgalizien eingewandert. Wir haben vorher schon so ein bisschen ansatzweise drüber gesprochen. Wie sah denn Ihre Kindheit in Stuttgart aus?
Ja, in Stuttgart. Die Gerda ist hier tatsächlich zur Welt gekommen 1910. Und da waren ihre Eltern gerade ein Jahr hier in Stuttgart. Und die Eltern hatten Verwandte in Reutlingen. Das ist vielleicht auch interessant für euren Sendekreis, Sendegebiet. Und Verwandte in Reutlingen und in Stuttgart. Und die waren alle im Eierhandel tätig. Und in diesem Bereich ist der Vater dann hier auch eingestiegen, um eben die Familie zu versorgen.
Das klingt irgendwie ein bisschen skurril, Eierhandel.
Ja, und zwar Großhandel, Eiergroßhandel, genau. Und ich habe ja, das fand ich auch spannend, aber das passt auch natürlich in die Exil, in der Exilforschung ist das, oder Exilgeschichte ist das typisch, auch weitere Verwandte, die dann in ehemaligen Jugoslawien und so weiter unterwegs sind, waren fast alle immer im Eierhandel. Das heißt, es war so ein Imperium und es hieß aber auch, man kann sich gegenseitig helfen, man hat schon die Skills, was braucht man und wie, und jeder Verwandte, der neu ankommt, kann einsteigen und man kann die Familie mitversorgen. Und das gab es auch ganz früher schon in den Alpentälern, wenn die ausgewandert sind, dann sind halt alle Zuckerbäcker geworden oder Perückenmacher oder sonst was. Aber das war sozusagen so eine Absicherung, eine familiäre. Und die hat auch dazu geführt, dass eben Gerdas Vater in diesem Bereich tätig wird. Er wird überall beschrieben als ein Schöngeist und der offensichtlich kein so ein geborener Kaufmann war. Aber das war das Einkommen der Familie. Und die Gerda selber hatte im Grunde genommen, kann man schon sagen, eigentlich eine geborgene Kindheit hier. Sie hat noch zwei jüngere Brüder und sie hat eine gediegene Schulausbildung hier bekommen. Da hat die Familie Wert darauf gelegt. Sie hat trotzdem, kann man vielleicht sagen, die typischen Dinge, die wahrscheinlich ein jüdisches Kind erlebt auf dem Schulhof, dann diese Erfahrungen von Ausgrenzung und so weiter mitgemacht. Solche Dinge konnte ich deshalb erfahren, weil ich eine Schulfreundin noch ausfindig machte, die sich bei mir gemeldet hat. Ich habe damals, um irgendwas aus ihrem Umfeld überhaupt in Erfahrung zu bekommen, zweimal oder dreimal einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung geschrieben und habe geschrieben, ich schreibe da dran und ich weiß ganz, ganz viel, was sie im Spanischen Bürgerkrieg gemacht hat, was sie in Paris gemacht hat, welche berühmten Leute sie kennengelernt hat. Aber was sie hier gemacht hat, wo sie im Grunde genommen 19 Jahre verbrachte, bevor die Familie hier wegzog, ich weiß nichts.
Also das größte Teil ihres Lebens hat sie in Stuttgart verbracht.
Genau. Und das war dann etwas, wo sich dann irgendwann haben sich tatsächlich Schulkameradinnen bei mir gemeldet. Das war ein großes Glück. Und das noch Wichtigere war, dass sich irgendwann die Frau Lieblich gemeldet hat, eine Verwandte mütterlicherseits, die mir dann wirklich im Grunde genommen diese Familiengeschichte aufblättern konnte und auch sehr viele Kontakte noch hatte. Heute würde man vielleicht einen Aufruf in Social Media machen oder sonst wie. Und damals war das sehr hilfreich und war für mich auch tatsächlich so während meiner Recherche, meiner ersten Recherchearbeit, dass ich diese beiden Teile fast nicht zusammenbekommen habe, weil die Schulkameradinnen haben mir beschrieben, dass sie so ein Modepüppchen war und dass sie, also sie hatte mit Politik überhaupt nichts am Hut und so weiter. Also das waren alles so Dinge, sie hatte hier in Stuttgart einen ersten Freund, der fast doppelt so alt war wie sie, 32 Jahre alt.
Das war der Peter Bothe?
Der Peter Bothe.
Hat sie sich doch irgendwie auch verlobt, oder?
Genau, sie hat sich verlobt gegen den Willen der Familie und solche Dinge. Also sie war sehr unkonventionell und wohl auch sehr durchsetzungsstark. Das hat schon auch ihre Stuttgarter, ihre beste Freundin hier in Stuttgart erzählt. Das war für mich sozusagen etwas, wo ich bei der Arbeit und noch beim Schreiben wirklich immer gedacht habe, ich muss das einfach unkommentiert nebeneinander stehen lassen. Ich kann es nicht so einfach erklären. Heute nach vielen Jahren und viel, viel mehr Wissen über Exil und so weiter, weiß ich einfach, was es bedeutet hat in so einer Zeit. Vielleicht kann man das heutzutage sowieso auch schneller nachvollziehen, welche Dynamik eine politische Entwicklung auf ein persönliches Leben haben kann und was das bedeutet hat. Und in Leipzig eben, dass die Gerda relativ früh zusammen mit ihren Brüdern eben gemerkt hat, es wird wirklich gefährlich für uns. Wir müssen uns wehren. Und da ist egal, ob man vorher hauptsächlich geguckt hat, welchen neuen Schnitt der Badeanzug hat oder sonst wie.
Nun haben wir vorher auch gehört, Sie sind während der Weltwirtschaftskrise in dem Jahr 1929 nach Leipzig übergesiedelt. Das hatte unter anderem eben auch wirtschaftliche Gründe von der Familie. Wie ging es denn dann mit Gerda, mit der Gerda weiter? Wie sah denn da Ihre politische Betätigung aus? Du hast gesagt, sie hätte sich da dann in Leipzig verstärkt dann auch in die Politik reinbewegt.
Ja, also das ist sehr verkürzt gesagt, in die Politik reinbewegt. Was eben deutlich wurde, war im Vergleich zu ihrem Stuttgarter Freundeskreis, der einfach ein Gewachsener aus der Schule, aus dem Umfeld, wo sie gelebt haben, gewesen war, ist der Leipziger Freundeskreis ein Freundeskreis gewesen, der fast durchweg jüdisch war, linksjüdisch emanzipiert. Und das heißt, sie hat sich in Leipzig hat schon darauf geschaut, mit wem sie zu tun hat. Und der Anfang war vielleicht auch dort in der Schule. Sie hat dort die Gaudig-Schule besucht. Sie ist dort auf Leute getroffen, die, das war eine reformpädagogische Schule, sie ist auf Leute getroffen, die eben auch sehr wach und sehr kritisch waren zu dem, was gerade passiert mit den Nationalsozialisten und mit dem, dass eben auch eine sehr gespaltene Gesellschaft bereits gab. Und man hat gemerkt, es kriselt an Eck und End. Und hier, wo wollen wir hin? Was ist unser Interesse? Und in dieser Zeit hat sie Leute wie Ackerknecht kennengelernt, der zum Beispiel an der Schule Vorträge gehalten hat, den sie auch im Pariser Exil dann wieder trifft. Und hauptsächlich ihre Freundin Ruth Serf, die auch an der Schule war. Sie waren einfach junge Leute, die waren nicht parteipolitisch drin. Es gab nur einen, den Georg Koritzkes, der durch sein Elternhaus, ich habe vorher schon seine Mutter erwähnt, der war ganz klar, würde ich jetzt mal sagen, einfach verkürzt gesagt, kommunistisch konnotiert. Der war auch von klein auf, schon als Kind oder sowas, dann eben in kommunistischem Umfeld. Alle anderen waren Leute aus dem jüdischen Bürgertum, aber einfach kritisch und offen und interessiert an allem, was los war. Und die haben sich so eher in einem Umfeld begeben, so wie eben die Gerda Tacho auch, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Das war eine Abspaltung, eine ganz junge Partei, 1930 erst gegründet, von Unzufriedenen aus der SPD und Unzufriedenen aus der KPD. Und die SAPD, die hatte als Hauptziel eigentlich eine Einheitsfront gegen Hitler. Sie wollte schauen, dass alle gegen Hitler zusammenstehen. Wir kennen heute fast nur noch den Willy Brandt, der damals auch als junger Mann in dieser Partei gewesen ist, mit
unser
diesen Vorstellungen.
Ehemaliger Bundeskanzler.
Genau.
Wenn wir nochmal das verorten, Leipzig und Stuttgart. Stuttgart hatte damals 400.000 Einwohner, heute 620. Leipzig hatte damals über 700.000 Einwohner, zwar eine der größten Städte in Deutschland. Da wird dann schon klar, dass es da schon einen ziemlichen Unterschied gab. Stuttgart galt eher so ein bisschen als Provinz, was aber nicht stimmt, weil 1929 die berühmte FIFO, Film- und Fotoausstellung, in Stuttgart stattgefunden hat. Man muss davon ausgehen, dass Gerda Tacho diese Ausstellung sehr wahrscheinlich gesehen hat und möglicherweise auch einen ersten Eindruck bekommen hat, was eigentlich Fotografie bedeutet und dass das für sie vielleicht auch irgendwann mal in Frage kommt.
Wir haben kein Ticket, das sie damals gekauft hat, dass sie in die Ausstellung gegangen ist. Aber es ist wirklich zu 99% anzunehmen. Und zwar auch deshalb, weil zum Beispiel die Waisenhofsiedlung einer ihrer Lieblingsplätze gewesen ist. Und sie wie mit ihren Freunden und Freundinnen sehr, sehr gerne in Ausstellungen gegangen sind, ins Theater gegangen. Und ihre Stuttgarter Freundin, die wusste nicht mehr genau, sie sagte, mit ihr war sie nicht drin, aber sie nimmt an mit Peter, weil die eben viel gemeinsam unternommen haben. Und sie meinte, es ist zu 99% anzunehmen, dass sie die Ausstellung angeschaut hat, weil sie gesagt hat, fast jeder ist da reingegangen. Das war natürlich auch ein Stadtgespräch und das war ja einfach eine internationale große Ausstellung. Und sie hat gesagt, wo sie sicher war, ist bei den im Kino, weil da sind ja parallel die Filme von Giga Werdow und so weiter gelaufen. Also was dann, was sie später auch in Leipzig nochmal.
Von Eisenstein auch.
Eisenstein, genau. Und die in Leipzig haben.
Lotte Reiniger.
Lotte Reiniger. Und die in Leipzig haben immer gesagt, sie haben die Russenfilme, die Ruzerf nannte das die Russenfilme, und die haben sie alle angeguckt, ja. Und das heißt, da ist auch eine Ästhetik da gewesen, die natürlich prägend war. Und ich denke, die Stuttgarter Ausstellung sicherlich auch mit den Impulsen, die da waren, der Hartfield-Raum mit den Arbeiten
und so,
Fotomontage, Buchgestaltung und so weiter. Also die Fotografie im dokumentarischen Sinn, aber auch bildästhetisch einfach ungeheuer breit aufgestellt haben. Und es hat Modefotografie gegeben. Das ist nochmal ein Punkt, wo ich denke, die Gerda war drin.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass diese Ausstellung FIFO, Film und Foto, die erste Ausstellung war, auf der Film und Fotografie überhaupt gezeigt wurden, gleichrangig gezeigt wurden. Und es war die weltweit erste Ausstellung in dieser Art, wo es, glaube ich, 250 Aussteller gab und über 1200 Bilder, die gezeigt wurden. Allein von Laszlo Noholy-Nagy, Bauhauslehrer, der hat, glaube ich, 90 Fotografien ausgestellt, Fotomontagen, so Fotokollagen. John Hartfield hat eine eigene Abteilung gehabt, hat seine politischen Fotomontagen gezeigt. Berühmt geworden ist diese Faust. Werbeplakat, glaube ich, von der KPD damals auch. Und ich denke schon, dass sie sich da ganz wohl gefühlt hat.
Ja, und ich denke auch, was sicherlich auch damals interessant war, war eben diese Sache, dass es wirklich eine internationale Ausstellung war. Die ganzen französischen und amerikanischen Wegbereiter waren auch da für das neue Sehen. Es war wirklich ein neuer Blick auf die Welt. Und ich denke, das hat interessiert. Ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht auch den Peter Bode nochmal einbringen. Er war ja derjenige, der für Gerda sehr wichtig war, weil er einfach diesen latenten schwäbischen Pietismus, aber eben auch diesen Antisemitismus, der immer wieder zu spüren kam. Also sie konnte in dieser Zeit schon ja mit ihrer Stuttgarter Schulfreundin nicht mehr bestimmte Partys und Sachen besuchen, weil die eben in den Verbindungshäusern stattfand. Die Meta ging dorthin, aber die Gerda nicht. Und das war das Wichtige für sie, dass sie mit Peter jemand gefunden hat, der nochmal eine ganz andere Welt auftut. Er hat mit amerikanischer Baumwolle gehandelt und später mit Kaffee und so weiter. Und für ihn war die USA das große Vorbild. Er war jemand, der gebildet war und ich denke, für sie eine ganz andere Angebote gemacht hat, wie das, was sie vorher sonst in Stuttgart gesehen hat. Mit ihm ist sie in die Bars gegangen, ins Kabarett und so weiter. Und ich denke, das ist eine wichtige Möglichkeit gewesen, dass sie sozusagen nicht frustriert ist von dieser Entwicklung, sondern sie hat sich neue Räume geschaffen. Und das ist in Leipzig auch weitergegangen. Sie ist sicherlich jemand gewesen, die kontaktfreudig war, die Begegnungen hatte, mit Leuten was anfangen konnte und sich nicht zurückgezogen hat. Und das war, glaube ich, wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang relativ wichtig, dass sie sowohl den Problemen wie den Menschen begegnen konnte.
Irme Schaber, Biografin der Kriegsreporterin und Fotografin Gerda Taro. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa im freien Radio Wüstewelle auf UKW 96,6. Heute im Gespräch mit Irme Schaber. Sie hat viele Jahre über Gerda Taro geforscht und mehrere Bücher über die Kriegsfotografin publiziert. Irme, wir haben jetzt viel von Stuttgart geredet, auch über Leipzig. In Leipzig hat Gerda Taro den Machtwechsel 1933 erlebt. Weißt du irgendwie was, wie es ihr damals gegangen ist?
Wir wissen nicht genau, was, also jetzt zum 30. Januar, was da passiert ist, dadurch, dass sie ja dann wenige Wochen später, gleich Anfang März oder Mitte März schon verhaftet wurde, wissen wir, dass das natürlich ein Fanal war für die ganzen, für ihr ganzes Umfeld und Freundeskreis, weil andere von ihren, also von ihren Freunden sind zu diesem Zeitpunkt, als sie im März 33 verhaftet wird, bereits im Exil. Die sind sozusagen sofort die Koffer gepackt und
nach andere
nach Paris und nach Italien und einer ist nach London gegangen. Das hing zusammen mit den Geschäften des Vaters, wo sie immer auch Anlaufpunkte hatten. Es gab einige Leute, die sind erstmal nach Prag gegangen. Das war typisch für diese erste Zeit nach Hitlers Machtübernahme, für diejenigen, die wussten, dass sie sich schützen und in Sicherheit bringen mussten, weil man nicht genau weiß, weil es ja sofort Verhaftungswellen gab. Dann waren das sozusagen die nächstliegenden Orte, wo man abwarten wollte, was überhaupt passiert ist.
Man muss dann noch dazu sagen, Irme, Gerda Taro war damals 23 Jahre alt, nicht mal 23
ja.
Jahre alt. Das
ja.
muss man sich auch mal
auch
vorstellen. Diese Zeit 33 war natürlich auch geprägt durch ihre beiden Brüder. Du hast sie schon erwähnt, die waren in einer revolutionären Gewerkschaftsorganisation, RGO. Es war eine kommunistische Organisation und Gerda Taro ist wohl unter anderem deshalb verhaftet worden, weil sie eine Flugblattaktion gemacht haben.
Genau, die Brüder haben Flugblätter vom Dach eines Kaufhauses, in dem sie arbeiteten, auf die Straße flattern lassen und haben sich sofort in Sicherheit gebracht und sind weg gewesen, als die Polizei, nicht die Polizei, die SA, ist mit dem Lastwagen durch Leipzig gefahren und hat Leute verhaftet, wo sie dachte, die haben damit zu tun. Und sie sind eben auch zum Haus der Pohorylles gekommen und wollten die Brüder mitnehmen, die nicht da waren. Und dann haben sie quasi die Gerda mitgenommen wie eine Geisel.
Wie lange war sie im Gefängnis?
Die war knapp 3 Wochen. Es ist dann eben offensichtlich alles untersucht worden, weil dann hieß es, sie habe einen Briefwechsel mit einem Freund, der eben auch links sei und so weiter. Das heißt, die haben sicherlich auch alles Mögliche eingepackt und untersucht nachher und so. Es ist für sie überhaupt nicht absehbar gewesen, kommt sie da wieder raus oder nicht. Und ihr Glück in dem Moment war, dass eben ihre Eltern Einwanderer waren. Das ist heutige Ukraine, damals war das aber polnisch und das heißt, die hatten polnische Pässe. Und die Eltern Pohorylle, die haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Das heißt, dann in Dresden und dann in Leipzig den Konsul, der Druck gemacht hat und nachgefragt hat für alle Leute, die mit polnischen Pässen, was passiert mit denen, was wird denen vorgeworfen und so weiter. Das ist sozusagen zu einer diplomatischen Sache geworden. Und das war im Grunde genommen ihr Glück, dass da nach außen sozusagen eine Öffentlichkeit entstanden ist oder zumindest eine Öffentlichkeit im politischen Parteienbereich mit Polen und sie ist dann entlassen worden. Da gab es keine Begründung oder sonst was. So, sie ist dann irgendwann einfach entlassen worden und das war vorher nicht absehbar, weil andere sind ja dann einfach in die nächste Unterkunft gekommen. Sie ist diese 3 Wochen oder knapp 3 Wochen tatsächlich in Leipzig im Frauengefängnis in der Wächterstraße gewesen.
Und dann ist sie nach Paris?
Und dann ist sie nach Paris.
Sofort?
Nein, sie ist nicht sofort. Sie hat ein paar Monate gebraucht, weil sie gar nicht wusste, von was soll sie denn leben und wie soll denn das passieren. Hat dann tatsächlich noch eruiert, ob sie nach Italien geht, wo eben ihr Freund Georg schon gewesen ist. Und andere Freunde waren in Paris. Und sie hat sich für Paris auch entschieden, weil Gerda hat ja perfekt Französisch gesprochen. Sie war ja noch das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, sie war nach ihrer Schulausbildung hier, war sie noch ein Jahr in einem französischen Pensionat für höhere Töchter und da war ist alles auf Französisch gelaufen. Das war natürlich ein entscheidender Grund, um in einem fremden Land zurechtzukommen.
Sie hat dann in Paris ihre Freundin, die Ruth Serf, wieder getroffen, die dort bei einer Familie gearbeitet hat und dann haben die sich zusammengetan.
Ja, sie hat die Ruth Serf getroffen. Die Ruth hat es bei der Familie nicht so toll gehabt. Das war sehr schwierig. Das wäre auch so ein Thema fürs Exil, wo die teilweise unterkommen oder wenn sie irgendwo sich verstecken mussten, in welchen Abhängigkeiten die dann landen. Die haben sich zusammengetan, haben gesucht nach einer einfachen Unterkunft und haben dann ein kleines Zimmerchen gehabt, leider mit Wanzen und mit einer sehr grädigen, unfreundlichen Vermieterin. Das waren auch so Geschichten, die Ruth Serf konnte ich ausführlich interviewen und ist zu einer guten Freundin noch geworden. Das war eine ganz, ganz wichtige Quelle für mich, weil sie war jemand, die tatsächlich im politischen Bereich auch aktiv war. Ihr Mann war in der SAP, sie ist selber später von Paris aus immer sozusagen noch als verdeckte Reisen ins Reich gemacht, hat da zum Beispiel in Stuttgart auch Gerdas Schulfreundin getroffen, um ihr zu sagen, wir haben es geschafft, sie braucht sich keine Sorgen mehr machen und sich zu bedanken, weil die Stuttgarter Schulfreundin so unpolitisch sie gewesen ist. Sie hat ganz lange Zeit 10 Reichsmark nach Paris geschickt, um die Gerda zu unterstützen.
Die beiden haben in der Nähe vom Quartier Latin gewohnt. Sie hat dann einen Job bei einer Bildagentur angenommen, zufällig als Sekretärin gearbeitet und im Archiv und ist dann quasi durch diesen Job bei der Bildagentur auch mit Fotografie dann richtig in Verbindung gekommen, hat sich möglicherweise da auch selber überlegt, vielleicht kann ich das auch. Gibt es da irgendwie was du rausgefunden hast?
Ja, das ist andersrum gelaufen, nämlich die hat mit der Ruth zusammen gewohnt und hat dann mit dem Fred Stein zusammen gewohnt, der auch von der SAP war. Also sie ist dort sozusagen in diesem Umfeld der Exil-SAP dann in Paris, war ihr Netzwerk und hat dadurch ja auch Brandt kennengelernt in Paris.
Den Willy Brandt, genau.
Und der Fred Stein, das war auch kein Fotograf, aber der war eigentlich Jurist und kam aus Dresden. Und der hat in Paris eben ein Fotostudio aufgemacht. Und das Ganze kam so, die Fotografie hat diese Wichtigkeit unter den Emigranten deshalb gehabt, die hatten Arbeitsverbot. Die Emigranten, die Exilleute aus Hitlerdeutschland waren nicht willkommen. In Frankreich war hohe Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und so weiter. Und da hieß es immer, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die essen unser Brot. Also waren auf Schwarzarbeit angewiesen. Aber die Fotografie galt als künstlerischer Bereich und ist nicht unter das Arbeitsverbot gefallen. Und deswegen haben sehr viele Emigrantinnen und Emigranten angefangen, als Journalisten und Bildjournalisten in Paris oder in Frankreich zu arbeiten. Und der Fred Stein war da eben mit seiner Frau schon so weit, sie hatten ein kleines Fotostudio, haben eine relativ große Wohnung bekommen gehabt, wo sie alles untervermieteten, damit das überhaupt finanzierbar und machbar war. Und da ist eben die Gerda mit noch einer anderen Freundin eingezogen. Und durch ihn ist sie quasi in diese Überlegung reingekommen, Fotografie ist auch Absicherung, Aufenthaltsstatus und aber auch, er hat sie in der Dunkelkammer eingesetzt, also sie hat Dunkelkammererfahrung durch ihn gemacht und viele andere Dinge. Fritz Stein sagt, die Sachen, die Gerda zur Fotografie gelernt hat, die hat sie von mir gelernt, behauptet er. Auf jeden Fall hat sie den späteren Robert Capa erst danach kennengelernt und über ihn wiederum kam sie dann in diese Fotoagentur, dass sie da einen Job bekommen hat.
Thank you. Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Mikroeuropa-Sendung angelangt. Heute mit dem ersten Teil des Interviews mit der Fotohistorikerin Irme Schaber über die Kriegsfotografin Gerda Taro. Der zweite Teil folgt. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Schaut auch mal auf unsere Homepage unter mikro-europa.de. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.